Heute wollen wir uns mal mit dem Vorurteil auseinandersetzen, dass alle Hunde, die einen Maulkorb tragen, auch gefährlich sind. Ein Hund mit einem Maulkorb löst bei vielen Menschen ein echt negatives Empfinden aus und zack, direkt sitzt der Gedanke im Kopf, oh, der Hund, der muss aber gefährlich sein. Und in unserer heutigen Podcast-Folge, Achtung, Maulkorbpflicht, verhaltensauffällige Hunde, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Flo, wie geht's dir?
Mir geht's gut und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut.
Wie geht's Kuba?
Dem geht's immer gut.
Immer gut. Ja. Hat, ist ja schon am
bei dem Besitzer.
Ich nehme an, er ist schon am bei dem Besitzer sowieso. Ich würde mal sagen, du hast ihn wahrscheinlich auch schon mal am Maulkorb gewöhnt, provisorisch, oder?
Ja, nee, gar nicht provisorisch, aus Gründen.
Auch aus Gründen. Aus Gründen wahrscheinlich.
Aber haben wir, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Katze.
Stimmt, ne?
Stimmt. Allerdings stimmt. Kann ich hier berichten, ich bin dem Ziel.
Na?
Kurz, ja, sehr nah, sehr nah. Also ich habe jetzt große Erfolge feiern können. Aber ich wohne ja auf dem Hof, relativ auf dem Land und
ich da weiß.
Sind viele Katzen und da gehe ich selbstverständlich kein Risiko ein. Und ich schäme mich auch nicht für den Maulkorb. Und das ist ja so ein Thema, ne?
Ja,
also das, natürlich sieht, der Kuba sieht ja eh schon nach was aus, sag ich jetzt mal, ne? Und mit dem Maulkorb ist natürlich noch krasser, muss man sagen.
Definitiv. Aber ich finde auch, das sollte man auf jeden Fall den Hund auch, also ziemlich am Anfang auch dran gewöhnen.
Ja, hast du es denn gemacht?
Ich hab's gemacht.
Bei beiden?
Ne, bei Carlos nicht. Bei Carlos habe ich es auf jeden Fall nicht gemacht, aber
okay.
Da mache ich mir auch tatsächlich keine Gedanken. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, muss ich sagen. Aber bei Pablo habe ich es gemacht, weil ich da auch einige Begegnungen schon mit Maulkorb trainiert habe, einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich auch nicht weiß, vor allem am Anfang, wie er so tickt. Und bevor da etwas passiert, das würde ich mir auf jeden Fall nicht verzeihen, wenn er einen anderen Hund verletzt oder dadurch irgendwie eine Beißerei entsteht oder eine negative Situation und deswegen für mich Pflicht.
Ja, also man hat aber so die Assoziation, Maulkorb ist gleich, irgendwas ist gefährlich. Das muss ja gar nicht so sein, ne? Welche Situation das gibt, da werden wir heute drüber sprechen. Und wir haben auch einen Gast und das ist heute Katrin Scholz. Sie ist Hundetrainerin und betreibt ein privates Tierheim und führt ein Trainingszentrum, in dem sie Hund und Mensch wieder zusammenführt. Sie ist spezialisiert auf verhaltensauffällige Hunde und führte Seminare in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Unter hundeforscherin.de findet ihr zu ihr auch alle Infos. Schaut da unbedingt mal vorbei. Eine allgemeine Maulkorbpflicht für alle Hunde gibt es in keinem deutschen Bundesland. Jede Gemeinde kann aber für bestimmte Orte in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Maulkorbpflicht erlassen. Häufig sind das beispielsweise Fußgängerzonen, Geschäfte oder öffentliche Versammlungen. Kennst du so einen Ort, wo das verpflichtend ist in Deutschland?
Nee,
ich
tatsächlich
auch nicht. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ne? Aber als gefährlich eingestufte Hunde, die oft auch ja als Kampfhunde oder eben Listenhunde bezeichnet werden, die müssen in fast allen deutschen Bundesländern in der Öffentlichkeit einen Maulkorb tragen. In NRW ist es auf jeden Fall so, du kannst dich davon befreien lassen, ne, wenn du eben einen Wesenstest bestehst. Ja. Nur in Bayern und Hessen, da gibt es keine bundeslandweite geltende Vorschrift für Hundehalter. Einen bundesweiten Maulkorbzwang für alle Hunde gibt es bislang nur in Brandenburg. Dort müssen nämlich alle Hunde unabhängig von ihrer Rasse in Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen. Krass, wusstest du das?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Ich kannte das bisher nur einfach in Österreich, Italien. Da gibt es auf jeden Fall mehr Orte, wo das verpflichtend dann der Fall ist. Da musst du nämlich beim Urlaub, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, musst du beim Urlaub drauf aufpassen. Für alle Hunde, die häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs sind und die nicht in eine Transportbox oder Tasche passen, gibt es da auch eine Maulkorbpflicht. Flo, Pablo ist ja ein Dobermann. Die gelten zwar aktuell nur in Brandenburg als Listenhund. Wusstest du das eigentlich?
Ja, wusste ich.
Ja. Dennoch hast du ja auch wahrscheinlich mit Vorurteilen zu kämpfen und wirst öfter mal etwas schief angeguckt. Ich ja auch, ne? Aber du auch, oder?
Ja, also alleine schon, wenn so ein Volltätowierter da mit so einem Dobermann rumläuft, der auch noch kopiert Assi. Ist. Ja, ich werde angeguckt, als hätte ich den die Ohren und den Schwanz abgeschnitten und der wäre so abgemagert, weil ich den so abgemagert gemacht hätte damals.
Das ist krass, ne? ist sofort, Klassiker. Bist sofort in der Schublade. Aber hast du schon mal so eine Maulkorb-Erfahrung?
Nee, tatsächlich nicht, weil die Begegnung, die wir mit dem Maulkorb gemacht haben, die haben wir auch immer vorher abgesprochen. So, und deshalb Ich lass ihn ja zu keinem Hund einfach so rennen oder auf der Wiese irgendwie, dass wir da Begegnung machen, sondern ich hole den immer zu mir, weil ich nicht weiß genau, wie er reagiert. Die Begegnungen, die wir momentan machen, die machen wir wirklich dann mit Vorsicht und da ist auch wirklich Maulkorb angesagt. Weil ich, wie gesagt, ich habe da einfach viel zu viel Respekt vor, dass da irgendetwas passieren könnte. Ich meine, da kann sich so schnell einmal hochschaukeln. Ist noch ein bisschen unsicher, nur ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Aber ich habe auch bei mir in der Umgebung mittlerweile drei Hunde, die mit Maulkorb rumlaufen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die immer sehr, sehr komisch angeguckt werden. Ich würde am liebsten hingehen und direkt den mal fragen, was da los ist und den Hund im Arm nehmen. Aber ich habe immer
Pappe dabei. Ist das so? Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt gehst spazieren, dir kommt irgendwie ein Schäferhund mit Maulkorb entgegen. Was denkst du?
Ich denke auch erstmal, alles klar, da wird wohl mal passiert sein. Der wird wohl aggressiv sein oder beißen, auf jeden Fall. Ja, aber ich bin trotzdem so, dass ich direkt hingehen möchte und fragen möchte, was ist mit dem Hund los, warum ist der so? Und am liebsten würde ich den auch im Arm nehmen und drücken so. Ja. Weil ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, die meisten Hunde sind nicht wegen Selbstverschulden in dieser Situation, sondern weil der Hundehalter davor oder weil die vielleicht auch aus dem Tierschutz kommen oder keine Ahnung. Aber
ich glaube, es gibt auch Hunde, die tragen Maulkorb gar nicht, weil die aggressiv sind. Ne?
Also ja, kommen
es gibt ja auch noch andere Gründe, wenn die, keine Ahnung, Scheiße fressen zum Beispiel oder was
Giftköder
auch immer.
Gibt's, gibt's auch Giftköder
oder was auch immer. Ne? Aber ich habe mir die Frage jetzt auch mal gerade ehrlich gestellt. Mhm. Ne? Was denke ich, wenn ich das sehe?
Mulmiges Gefühl.
Es ist so. Ne? Weil eigentlich ist ja totaler Blödsinn. Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung auch sagen, ne? Wenn ich mit Kuba mal, ich stelle irgendwie vom Hof runter, dann ist der Maulkorb eigentlich weg. Ich habe auch keine Leine oder so, ne? Aber wenn der Maulkorb dann nochmal dran ist, ein paar Metern, dann kommen so die ersten Begegnungen. Und ich habe das oft schon mal vergessen irgendwie, ne? Und dann siehst du die Leute, ey, wie die hektisch ihre Hunde zusammenrufen und so erstmal so auf die Wiese gehen. Wo ich dann immer denke so, hey, eigentlich kann ja gerade mit Maulkorb nichts passieren, ne? Also
das ist ja geschützt,
so, ne? Mhm. Also eigentlich musst du dir ja gar keinen Kopf machen, aber viele Leute haben, glaube ich, wenn sie einen Hund mit Maulkorb sehen, eben erstmal ein sehr, sehr negatives Gefühl, ja. Eigentlich schade, dass ein Maulkorb so einen schlechten Ruf hat. Ich habe auch in der Hundeschule ganz häufig Kunden, wo es echt angebracht wäre, mit dem Hund ein Maulkorb-Training, also du musst den ja auch vernünftig gewöhnen und so weiter, zu machen, ne? Um das beim Training einzusetzen, um einfach ganz anders trainieren zu können. Du kannst ja ganz andere Risiken dann eingehen, und viel effektiver trainieren. Und wo die Leute sagen, nee, ich will meinen Hund partout nicht mit Maulkorb sehen. Das gibt's wirklich häufiger mal. Ne? Dass ich denke so, Alter, da willst du lieber jetzt das Problem behalten nur weil dein Hund mit Maulkorb irgendwie doof aussieht. Also ich verstehe es nicht.
Ist auch, also du wirst ja nie deinen Hund richtig kennenlernen im Begegnung oder körpersprachlich kennenlernen, wie der überhaupt reagiert. Wann löst der aus, wenn du den auch nicht mal an andere Hunde ranlässt und wenn du die Möglichkeit nicht hast, weil du keinen Maulkorb benutzt, weil du immer die Angst hast, dass etwas passiert und partout gegen Maulkorb ist, dann wirst du deinen Hund auch nie richtig kennenlernen. Der wird nie das Selbstbewusstsein aufbauen. Der wird sich nie wirklich sozialisieren. Vermutlich, der wird immer auch die Probleme, wie du sagst, behalten. Und nur, weil ich ein Ego-Problem habe oder weiß nicht, was für ein Problem, weil ich das als schlimm empfinde, als wenn ich den irgendwie einsperre. Aber ich habe mal eine gute Story gesehen, hat einer gesagt, es ist wie eine Zahnspange tragen, so eine Lose, die du immer wieder rausnehmen kannst für den Hund. Oder eine Brille tragen. Ist nichts Schlimmes, tut dem Hund nicht weh, vor allem wenn der Maulkorb passt. Ich meine, den kann man sich mittlerweile anfertigen lassen im Internet für die richtige Größe, weil ich habe auch zwei ausprobiert bei denen, die haben absolut nicht gepasst. Und da muss man ja auch drauf achten, ne? Nicht, dass der Hund sich dabei noch verletzt und wehtut oder damit aufscheuert und keine Ahnung.
Ein Riesenpunkt bei dem Thema, muss man darüber sprechen. Ja? Also das sehe ich auch häufig, wenn dann mal die Hunde schon mit dem Maulkorb kommen, dass das eine Katastrophe ist. Ja? Die können teilweise nicht hecheln, die sind viel zu klein also Horror. Ja? Und es geht natürlich auch um die Gewöhnung. Ne? Jetzt hast du ja gesagt, hier mit Pablo hast du einen Maulkorb. Wie hast du ihn dran gewöhnt? Wie hast du das gemacht?
Ich habe tatsächlich den erstmal einfach dran schnuppern lassen, so wie man es macht. Ne? Erstmal so vorgestellt, schnupper mal ein bisschen dran. Dann habe ich geguckt, ob er selbstständig mit der Schnauze schon so reingeht, weil er interessiert ist daran. Hat er auch tatsächlich gemacht. Dann habe ich das mit einem Leckerli belohnt und ein paar Mal gemacht. Dann war der Tag schon vorbei. Nur erstmal nur draufgehalten. Beim nächsten Mal kurz angezogen, einmal die Lasche drum gemacht, geguckt, wie er reagiert, wieder abgemacht, Leckerli gegeben. Und das mehrmals wiederholt, kein Problem. Und dann war es für ihn normal, jetzt wenn ich ihn raushole, geht er eigentlich automatisch mit der Schnauze rein, ich mache zu und fertig. Ist kein Hexenwerk alles, ne? Ist einfach nur eine positive Stärke. Vielleicht hast du noch andere Tipps. Ich habe so gemacht, hat geklappt.
Ja, ich darf gar nicht erzählen, wie ich es gemacht habe.
Einfach aufgezogen und, oder mit Leckerli gelockt.
Oh Scheiße, kann ich ja nicht sagen jetzt. Aber gut, ich will ja ehrlich sein.
Ja,
ne? Das ist ja auch ein authentischer Podcast hier. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, ne, es macht jetzt echt Sinn. Ja, habe einen Maulkorb besorgt. und hat aber auch nicht irgendwie hektischer Alltag und so. Oh, das ist auch völliger Blödsinn, was ich jetzt sage. Ja, ja. Also die Zeit kann sich ja jeder nehmen. Ne? Nee, ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Ich habe gesagt, komm, wir gehen raus. Ich habe dem das Ding drüber gezogen, locker. Also der hatte wirklich, ne, da passt gut und ja, hat gut freien. Und bin einfach losgegangen. Ne? Und der hat so die ersten paar Meter, was denn, versuchen die ja immer so mit der Pfote sich das Ding abzumachen, ja, oder scharben so ein bisschen. Ja, oder? Ja. So, und ich bin weitergegangen, ne, so vollgefallen, komm mit und so weiter. Ne? Und zack, war kein Problem. Ne? Und irgendwann, und das war eigentlich ganz cool bei ihm, weil ich ja nur auf dem Hof den Maulkorb immer benutzt habe. Also einfach nur wirklich, weil ich gar kein Risiko eingehen wollte, hat er halt irgendwann gecheckt, okay, wenn der Mann den Maulkorb rausholt, dann gehen wir spazieren. Also er hat das quasi positiv verknüpft dadurch. Ne? Aber ich habe nicht, so wie ich es ja auch immer erkläre und zeige in all meinen Sendungen oder sonst was, ne, diese sehr langsame Gewöhnung mit Futter und so weiter gemacht. So, bei mir ist es jetzt gut gegangen, Erfolg gibt recht, heißt aber nicht, dass wenn ihr das jetzt hört, dass ihr das genauso machen solltet. Ne? Naja, also eine langsame Gewöhnung, den Hund beobachten, einschätzen auch, das macht schon Sinn dabei.
Das ist ja das Wichtigste, du kennst ja deinen Hund und du weißt ja, du hast ja auch eine Erfahrung, eine praktische schon jahrelang, oder Jahrzehnte wollte ich schon fast sagen, aber du hast ja eine ewig lange Erfahrung. Wir haben es ja auch so gemacht, wir haben ja auch nicht klassisch, sind wir mit den beiden erstmal spazieren gegangen, mit Kuba und mit Pablo, sondern wir sind 2 Minuten zu dem eingezäunten Bereich hier vorne gelaufen, haben die beiden losgelassen und haben die miteinander getobt, weil wir ein gutes Gefühl hatten. So, und normalerweise wäre jetzt auch nicht das Lehrbuch, wie man das macht.
Nee, richtig.
Aber wir haben es gemacht und das Erfolg hat uns da auch recht gegeben. Und mehr auf Gefühle, anstatt immer so einen roten Faden und versuchen, das irgendwie nach Lehrbuch zu machen, alles.
Ja, aber du brauchst ja, wenn du einfach keine Erfahrung hast, ne, und so, also irgend so ein Anhaltspunkt brauchst du ja. Definitiv. Und da ist lieber, also machst du lieber ein bisschen zu viel Gewöhnung als zu wenig, ne? Ja. Wobei ich auch manchmal sage, ey, mach da nicht so ein Geschiss drum, ne? Einfach mal positiv dem Ganzen, das Ganze zeigen und dann laufen. Wenn ich stehen bleibe, ne, dann versucht der Hund, der hat ja viel mehr Zeit, ne? Dann versucht er natürlich die ganze Zeit das Ding loszuwerden. Wenn ich in Bewegung komme, laufe, belohne ihn, ziehe das Ding dann zwischendurch ab, belohne ihn wieder drauf, ja, dann kriegt man es eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. So, aber wichtig ist, der muss passen und darüber sollten wir jetzt auch nochmal sprechen, dass man das eben auch weiß und den richtigen Maulkorb für seinen Hund findet. Und damit ist es endlich soweit. Ich begrüße unseren heutigen Gast. Katrin Schulz ist bei uns. Hallo Katrin.
Hallo.
Sehr cool, dass du dir Zeit nimmst und wir dir ein paar Fragen stellen dürfen. Liebe Katrin, du führst ja eine etwas andere Art von Tierheim, denn das Besondere bei dir ist ja, dass alle Hunde bei dir in der Wohnung schlafen dürfen. Das heißt auch bei dir auf der Couch liegen dürfen und sogar im Bett. Oder wie dürfen wir uns das Ganze vorstellen?
Ja, genau genommen ist das absolut richtig. Also wir haben ein Tierheim, wo die Hunde im Haus ein- und ausgehen können. Wir haben Hundeklappen, die können von sich aus in die Ausläufe und können sich somit aus dem Weg gehen, können uns aus dem Weg gehen oder zu uns enge Bindungen aufbauen, wie sie das gerne möchten. Das heißt, das ist so ein bisschen flexibler als ein normales Tierheim. Das stimmt. Und sie liegen, ehrlich gesagt, ja, auf der Couch, im Bett und ich möchte mich auch nicht dagegen wehren.
Ich finde das auch sehr sympathisch und stell mir das nur gerade vor. Da musst du auf jeden Fall eine große Couch haben, oder?
Ja, lustigerweise haben die Hunde das sehr gut unter sich geregelt und die Couch ist gar nicht so überfüllt.
Krass, ich dachte, die wollen alle unbedingt da drauf.
Und ja, beide aber sein. Nicht jeder darf.
Nicht jeder darf. Richtig. Mhm. Das ist, die machen da doch, die regeln da doch mehr, als wir uns das vorstellen können. Ich meine, ich darf auch mitspielen. Ich bin sozusagen die Managerin diesem ganzen großen Komplex. Aber die haben natürlich auch intern viele Gespräche, wo ich mich auch manchmal einfach professionell raushalte.
Okay, und jetzt die spannende Frage. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Und wie hat sich dein Trainingszentrum entwickelt über die Jahre?
Ja, eigentlich war es ein Kindheitstraum. Wir hatten bei uns, wo ich gewohnt habe, in Arnsberg ein alternatives Tierheim. Und da lebten schon viele Hunde zusammen. Und da habe ich immer geleanst und war immer da als junges Mädchen und war sehr begeistert. Und mir fehlte aber so ein bisschen das Fachwissen hinten dran. Und mein Traum war, das Ganze auch zu machen, aber mit dem gewissen Background. Und somit habe ich das eigentlich mein Leben darauf hingesteuert, dass das mal klappt.
Ja, mega. Jetzt ist meine Information ist hier, dass aktuell ca. 37 Hunde bei dir leben. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Krass. woher kommen die und wie läuft das ab bei dir? Also wie läuft das zum Beispiel auch mit der Vermittlung dann ab?
Also genau genommen kommen die von überall her. Ich bin von allem so ein bisschen, in erster Linie natürlich Tierschützerin. Wir nehmen Hunde auf, die zu uns kommen, wo wir Anfragen von Orgas haben, die nicht unterkommen, weil sie aggressiv sind. Da haben wir ein großes Spektrum, da haben wir sehr viele Hunde. Aber ich habe auch so ein paar Wunschkinder, wo ich dann einfach mal sage, so, und jetzt zähl mal ich suche mir auch mal einen Hund aus. Und so setzen die sich zusammen. Dadurch, dass wir sehr viele aggressive Hunde haben, also aggressiv, offensiv handelnde Hunde oder oral betonte Hunde haben, ich nenne das lieber so, brauche ich immer eine Basis an guten und gut sozialisierten Hunden, die im Endeffekt die anderen so ein bisschen mitnehmen. Ja, wo wir so, ja, wie soll ich das sagen? Also, wenn ich nur Verbrecher zusammen hätte, lernen die nicht Gutes voneinander. Mhm. Ja, dann guckt der nach links und guckt nach rechts und sagt, die verhalten sich ja alle so, dann mache ich das auch. Ja, und so ist es sehr wichtig, dass ich auch eine Basis aus sehr gut sozialisierten Hunden habe, wodurch ich dann einfach es etwas einfacher in der Arbeit habe. Und die Hunde es auch einfacher haben, sich dann auch mal anzubinden untereinander.
Was sind für dich überhaupt verhaltensauffällige Hunde und wann muss man da einschreiten? Oder schreitest du eher weniger ein und die Hunde untereinander machen da mehr? Wie läuft es bei dir ab?
Also verhaltensauffällige Hunde, das ist natürlich was ganz, ganz Subjektives für jeden Menschen. Also jeder Mensch, der einen Hund hat und ein persönliches Problem mit seinem Hund hat, indem er irgendwas nicht machen kann, was er gerne würde, da fängt natürlich für diesen Menschen schon die Verhaltensauffälligkeit bei seinem Hund an. Ja, wenn ich von Verhaltensauffälligkeit spreche, dann geht es wirklich darum, dass Hunde, die gerne Lösungen durch Aggression treffen und nicht in der Lage sind, einfach mal wegzugehen, zu sagen, pass auf, ich will mich jetzt nicht streiten, einfach zurückzugehen und einfach auch andere Lösungsstrategien zu entwickeln. Und somit sind wir also in so einem Bereich, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Hunde auf, die als einzige Lösungsstrategien das Vorwärtsgehen haben, die offensive Handlung, das Beißen.
So, jetzt hast du 37 Hunde. Du hast eben beschrieben, wie das bei dir zu Hause abläuft. Also relativ frei mit Klappen und so weiter. Jetzt kommt so ein Hund, der anscheinend aus irgendwelchen Gründen problematisch aufgefallen ist, zu dir. Wie läuft das ab? Ist der erstmal in Quarantäne? Guckst du den erstmal alleine an oder packst du den direkt da ins Rudel rein und integrierst den?
Natürlich, den gucke ich mir erst alleine an. Ich arbeite mit dem erst ein bisschen, schau, wie er tickt, wo seine Probleme herkommen, welche Probleme er hat. Weil ich sag mal, das ist eine bestehende Gruppe, die ich hier habe. Und wenn ich da einfach einen Hund reinschmeiße, das wäre tatsächlich eine Form von Tierquälerei. Ja, weil dieser Hund ja da erstmal nichts zu melden hat und diese Gruppe in sich sehr geschlossen ist. Das heißt, ich trainiere mit dem erstmal, arbeite mit dem, dass der auf mich hört, dass der mit mir arbeitet, dass er schon mal gelernt hat, andere Lösungsstrategien zu treffen. Also, dass er nicht immer aggressiv ist oder nach vorne geht oder wie auch immer oder beißt, wenn er ein Problem sieht, damit er dann diese Lösungsstrategien auch mit den Hunden anwenden kann. Und dann nehme ich ihn irgendwann mal mit auf den Spaziergang. Haben wir gerade heute gehabt, habe ich ganz frisch mal einen Hund wieder mit auf den Spaziergang genommen. Und dann lernt er das so langsam. Und wenn ich dann merke, okay, beim Spaziergang sind kaum noch Spannungen, dann darf er auch ganz normal in die Gruppe. Aber diese Hunde sind bis dahin natürlich getrennt in einzelnen kleinen Ausläufen. Und die dürfen in die Großgruppe erstmal noch nicht mit rein.
Ja, wir haben ja auch so ein bisschen das Thema Maulkorb heute und jetzt mit 37 Hunden, die irgendwie verhaltensauffällig waren. Was spielt bei dir, welche Rolle spielt bei dir Maulkorb?
Die Maulkörbe spielen bei mir eine riesengroße und sehr wichtige Rolle. Also ich würde mal sagen, ohne Maulkörbe könnte ich diesen Job hier nicht machen. Ganz kurz und klar.
Ja, das stelle ich mir vor. Und das heißt, für dich ist das auch was komplett Positives, ne? Das heißt, es ist für deine Arbeit unerlässlich, du brauchst das. Und das ermöglicht dir ja wahrscheinlich dann auch eben genau das, dass du es am Ende schaffst, diese 37 Hunde dann in einer Gruppe zu halten.
Ja, ein gut sitzender Maulkorb ist eine Voraussetzung für eine gute Arbeit an einem Tier. Ja, wenn ich mit einem Hund arbeite, der aggressiv ist und der trägt keinen Maulkorb, kann ich ja gar nicht ja, vernünftige Entscheidungen treffe, weil ich einfach Gefahr laufe, verletzt zu werden. Hinzu kommt, dass auch Menschen, die Hunde haben, die schon mal gebissen haben oder wo sie Angst haben, dass sie beißen, viel entspannter mit so einem Tier agieren können und arbeiten und trainieren können, wenn der Hund einfach einen Maulkorb trägt.
Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon zwei. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Hunde sind natürlich nicht von Geburt an verhaltensauffällig. Leider tragen dazu häufig wir Menschen bei für ein bestimmtes traumatisches Erlebnis, das vielleicht dann mal irgendwann stattgefunden hat. Katrin, bitte erzähl doch mal, mit welchen Fällen du da schon so zu tun hattest und wieso fangen Hunde eigentlich an zu beißen oder sich anders auffällig zu verhalten?
Ja, lustigerweise, die meisten Hunde, die hier bei mir sind, sind gar nicht so gehalten und haben gar nicht so traumatische Erlebnisse gehabt, wie wir Menschen denken, sondern sie haben einfach gelernt, durch Beißen, durch Aggressivität Erfolg zu haben. Das heißt, es war irgendwas, was sie tun wollten oder nicht tun wollten. Sie wurden daran gehindert oder so wurden zu etwas gebracht, was sie tun sollten. Dann haben sie mal geschnappt und dann hat jemand die Hände weggezogen, hat gesagt, oh Gott, was war denn das jetzt? Und dann sagt der Hund, aha, ich habe Erfolg. Das heißt, das war eigentlich ein ganz normales Lernen für den Hund. Und der hat gelernt, dass er mit Zähne benutzen Erfolg hat. Ja, und das ist tatsächlich ein großes Problem. Und diese traumatischen Erlebnisse, über die du gerade gesprochen hast, das sind viele Hunde, die aus dem Ausland kommen, die in Sheltern, also in Tierheimen und so weiter, dementsprechende Erfahrungen gemacht haben, die dann einfach aus einer Angstaggression, also aus einer Unsicherheit heraus, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben, nach vorne gehen. Aber hier in Deutschland haben wir auch sehr, sehr viele Hunde, die einfach grenzenlos aufgewachsen sind und deshalb beißen.
Ja, das kann ich leider bestätigen. Also ich arbeite ja täglich dagegen, aber das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Ne? Und das sind ja häufig so ganz kleine Situationen, mit denen das Ganze beginnt. Die Hundebesitzer sind da völlig überfordert und denken, was ist denn mit dem Hund los? Ja, die rechnen halt einfach nicht damit, ne? Dass der Hund mal irgendeine Ressource verteidigt oder es irgendwie eine doofe Situation gibt. Und dann geht das Ganze los. Ne? Und dann geht es ja teilweise, und das ist ja das Traurige, dann so weit, dass der Hund dann am Ende der Leidtragende ist und abgegeben wird. Ja, und auch vielleicht in gewisser Art und Weise versaut wurde, weil er einfach schon ganz, ganz viel Erfolg mit einem ja doch problematischen Verhalten gezeigt hat. Und dann landen die bei dir. Ja, auch schön.
Genau. Ja, also genau genommen die bei uns sitzen, sind nur ganz wenige, die schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sondern das sind Hunde, die einfach die Menschen sich so erzogen haben, wie sie wollten und somit die Menschen hündisch gemaßregelt haben. Weil erstmal hündisch maßregeln ist schnappen, beißen. Ich meine, ein Hund kann ja nicht greifen wie wir mit den Händen.
Ja, aber ist es jetzt nicht so, so stelle ich mir das vor, so aus meiner Erfahrung auch raus. Ne? So, das heißt, in der Familie Katastrophe, der Hund steuert da alles und hat dann die Menschen erzogen. Jetzt kommt der Hund zu dir, eine komplett neue Situation, ein komplett neuer Ort, komplett neuer Mensch, der jetzt selbstsicher auftritt, der Regeln und Grenzen aufzeigt und dann auch noch andere Hunde. Ist es da manchmal so, dass Hunde dann bei dir ankommen, wo du dieses Verhalten gar nicht mehr siehst, also wo das sofort ein ganz anderer Hund ist?
Ja, sehr häufig. Diese Hunde kommen hierhin, haben fast einen Kulturschock und sind dann erstmal, also ich setze dann ein, zwei richtige Sequenzen, ein Hund redet ja sehr subtil, also sehr unterschwellig mit den Menschen. Und wenn man diese Körpersprache und dieses Gespräch richtig beantwortet, dann sind diese Probleme ganz, ganz schnell behoben. Und das ist manchmal eine Sache von 3-4 Minuten und gar nicht irgendwie spektakulär. Für den normalen Hundehalter, der sieht da gar nichts. Ja, der sagt, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann sage ich, naja, ich habe einfach adäquat geantwortet. Mhm. Und das stimmt tatsächlich.
Jetzt hast du ja gerade auch von Hunden aus dem Tierschutz, Shelter und so weiter geredet. Welche Rolle spielt Sozialisierung in der frühen Lebensphase eines Hundes in Bezug auf sein späteres Verhalten? Weil ich habe hier auch einen Hund aus dem Tierschutz, der hat zum Beispiel gar keine Sozialisierung in der Welpenphase gehabt.
Ja, glücklicherweise spricht man ja bei Hunden von Sozialisierung und nicht Prägung. Das heißt, beim Hund ist es ja anders als bei Enten oder so, dass jedes Verhalten auch nachgelernt werden kann. Ja, oder jede Sozialisierung auch nachgeholt werden kann. Zwar viel, viel langsamer und nicht mehr so gut wie in den ersten Zeiten, aber es ist machbar. Ja, und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, Sozialisierung spielt eine ganz große Rolle. Allerdings macht es Hoffnung, weil man einfach ganz viel noch nachholen kann. Und selbst wenn ich mir einen Hund hole, der ganz schlecht sozialisiert wurde, kann ich das später mit guter Hilfestellung und mit vielen Ideen auch hervorragend nachholen.
Das ist sehr, sehr gut. Gut zu wissen, weil wir müssen auch noch einiges nachholen, definitiv. Jetzt würdest du auch sagen, genetische Faktoren können zu Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden führen oder beitragen?
Genetische Faktoren sind immer ein Thema. Natürlich, also dass man sagt, es gibt keine Genetik im Verhalten, das ist Quatsch. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Also jeder Hund wird für irgendwas gezüchtet oder wurde für irgendwas gezüchtet und trägt auch diese Veranlagung in sich. Das ist einfach so. Ich sag mal, man muss nicht unbedingt was falsch machen bei einem Hund, der falsch veranlagt oder nicht richtig für einen selbst veranlagt ist, sondern dann macht man einfach nicht genug richtig. Mhm. Ja, das heißt, ein Hund, der, ich sage jetzt mal einen Hütehund, nehmen wir einen Hütehund, der wird natürlich, wenn ich nicht weiß, wie ich damit arbeiten muss, wird er natürlich viel Laufverhalten zeigen, wird er eine Stressanfälligkeit zeigen, wird er ein Hüteverhalten zeigen, was natürlich, weiß ich nicht, eine englische Bulldogge nicht zeigt. Mhm. Ja, und das können wir nicht wegdiskutieren. Und natürlich, wo der Labrador umrennt, schnappt der Schäferhund eher zu. Ja. Weil das einfach genetisch ganz anders fortgeführt wurde. Ja, also ich sag mal, ein Schäferhund wurde Jahrzehnte, fast Jahrhunderte dafür gezüchtet, dass Personenschutz bestand und dass Konflikte beziehungsweise auch im Stressbereich das Ganze mit den Zähnen gelöst wurde. Beim Labrador hat man das eher körperlich gelöst oder durch stundenlanges Schwimmen oder was auch immer. Ja, dadurch hat man natürlich gerade in den Stressbereichen ganz andere Verhaltensweisen, je nachdem, was für eine Genetik der Hund hat. Und dadurch, dass wir die Hunde mittlerweile in Deutschland immer weniger Stress aussetzen, weil wir sagen, den Stress wollen wir nicht, den Stress wollen wir nicht, spielt Genetik mittlerweile eine viel höhere Rolle als früher. Mhm. Weil einfach die Hunde, sobald sie gestresst werden, oft auf Genetik zurückgreifen, weil sie keine andere Wahl haben.
Natürlich haben wir in dieser Folge auch wieder spannende Fragen von euch rausgesucht. Und wenn auch ihr in der nächsten Folge mit einer Frage zu hören sein wollt, dann schreibt uns unbedingt auf Facebook, Instagram und Co. mit dem Hashtag Welpentrainer. Und dann fangen wir direkt mal mit der ersten Frage von Sibylle an. Wir haben zwar keinen verhaltensauffälligen Hund, aber gehen bald auf Reisen und auf der Fähre wird am Maulkorb empfohlen. Wir haben eine deutsche Dogge. Welche Maulkorbart empfehlt ihr?
Ja, welche Maulkorbart? Also zunächst mal eine, wo dieser Hund hecheln kann, also wo es nicht wehtut, wo es nicht schmerzhaft ist. Und es gibt ja für jede Rasse oder für jede Kopfform oder Schnauzenform gibt es mittlerweile Maulkörbe. Früher gab es, glaube ich, so 3 verschiedene.
Musstest du gucken, einfach reinstopfen.
Aber mittlerweile gibt es so viele auch im Netz. Einfach mal schauen. Ja. Da gibt es auch so Anleitungen, ne? Dass du den Nasenrücken und die Schnauzenlänge und so weiter alles vermisst. Ne? Und dass du einen perfekt, exakt passenden Maulkorb für deinen Hund bekommst.
Es gibt sogar eine Seite, wo du komplett die Maße einmal alles ausmessen kannst und die machen die dann ein, ja. maßgefertigt
quasi. Ist nicht ganz günstig, ja. aber es ist natürlich auch Hand und Maß angefertigt, muss man ja auch sagen. Ne? Aber dann kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass dein Hund damit so wenig Einschränkungen wie möglich hat und der trotzdem sicher ist. Und darum geht es ja auch in dem Fall.
Ich hatte tatsächlich schon mal einen falschen bestellt. Der hat absolut nicht gepasst, obwohl das auf hieß für Dobermänner und hat von den Maßen auch, die im Internet standen, eigentlich gepasst, die ich ausgemessen habe. Aber irgendwie kam da was komplett anderes. Deshalb würde ich da schon auf jeden Fall auch darauf achten, wenn ihr sogar ein Geschäft in der Nähe habt, vielleicht sogar dahin, damit man den nochmal anprobieren kann.
Ja, und so ein Ding kaufst du halt einmal, ne? In der Regel passiert da ja nichts mit. Nee. Ich meine, der Hund kann ja nicht reinbeißen.
Das ist der Vorteil.
Aber von daher lohnt sich das schon. Ne? Und auch hier Thema, hier Urlaub. Ja, und zum Beispiel in Italien, Österreich und so, da ist in vielen Bereichen auf jeden Fall Maulkorbpflicht, da musst du einen dabei haben.
Ja. Dann die zweite Frage von Lorenz. Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Amstaff zu holen. Ich habe eine Bekannte aus dem Tierschutz. Sie sagt, sie arbeitet viel mit ihm. Er hat auch noch nie gebissen und ist an sich brav. Trotzdem gilt die Rasse ja als Listenhund. Worauf muss ich da achten?
Also, ich bin ja kein Freund von Listenhunden oder nicht. Ne?
Danke.
Ich glaube immer noch nicht, dass die Rasse da jetzt irgendwas ausmacht. Aber es gibt ja nun mal Gesetze in Deutschland. Diese Liste gibt es nun mal. Und da gibt es verschiedene Anforderungen. Da würde ich jetzt auch keine pauschale Antwort geben, weil es kommt immer wieder auf das Bundesland auch an, was du brauchst. Also hier musst du auf jeden Fall eine Prüfung ablegen dafür, dass du solche Hunde halten darfst und mit denen spazieren gehen darfst. Und darüber sollte man sich einfach mal bei Veterinäramt zum Beispiel schlau machen, was genau für Auflagen da jetzt gelten.
Maulkorbgewöhnung haben wir auch schon besprochen, langsam anfangen.
Ja, das macht bei solchen Hunden natürlich komplett Sinn, weil den wirst du definitiv mal brauchen.
Richtig. Dann kommen wir zur dritten Frage von Maike. Hallo, meine Hündin Sally ist ein Jahr alt, beißt immer noch beim Spielen. Das Welpenbeißen müsste doch eigentlich vorbei sein. Habt ihr da einen Tipp für mich?
Ja, erstmal ist richtig. Mit einem Jahr sollte das Welpenbeißen vorbei sein. Das ist eigentlich so ein paar Wochen, wo das so ganz intensiv wird, wo dann jeder Hunde oder beziehungsweise Welpenbesitzer sagt, boah, was ist da mit meinem Hund los? Schrecklich. Ja, ist nervig. Ist aber so. Mit einem Jahr sollte das nicht mehr der Fall sein. Ja? Es ist die Frage, hat der Hund halt gelernt, so intensiv und mit Beißen eben mit den Menschen zu spielen? Das wäre das Erste, was ich abstellen würde. Ne? Einfach so eine Gewohnheitsgeschichte. Gibt dem Hund eine Alternative, also so eine Beißwurst oder irgendwas. Und ich würde auch fast darauf tippen, dass es so eine gewisse Distanzlosigkeit auch von dem Hund ist. Und da geht es dann um Akzeptanz. Also da geht es auch darum, dem Hund Grenzen zu zeigen und zu sagen, was ist okay und was nicht. Und das kann man dann von einem einjährigen Hund auch durchaus schon erwarten. Es sei denn, der ist gerade voll in der Pubertät und checkt gar nichts mehr. Aber hört sich jetzt bei der Frage nicht so an.
Ich hatte das auch bei Carlos zwischendurch, bei ihm viel Aufmerksamkeit gewesen. Dass er so versucht hat, die Aufmerksamkeit zu bekommen, so ein bisschen zu schnappen und zu interagieren. So. Aber da muss man auch, habe ich halt mit Ignorieren die beste Erfahrung gemacht. Ne?
Ja, Ignorieren, ne, das hilft in vielen Situationen, aber in manchen Situationen, finde ich, kann man das nicht ignorieren.
Ja.
Weil ich gucke mir dann immer die Hunde untereinander an. Ja?
So, die korrigieren auch.
Also die ignorieren alles, was geht, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann kommt eben eine Korrektur.
Ja.
Und dann wird eben dem jungen Hund auch mal aufgezeigt, pass mal auf, hier ist eine Grenze. Bis hierhin und nicht weiter. Ne? Und das kannst du dann als Mensch dann durchaus genauso
machen. Und die ist bei unten oft sehr rabiat, wenn man die beobachtet.
Ja, ja, da ist sie so, sieht so aus, aber es ist ja trotzdem auch ohne Verletzung. Ja, ja. Oder ne, wenn jetzt wieder diese Diskussion aufkommt, hier Gewalt oder was. Es hat alles nichts mit Gewalt oder mit Schmerz zu tun. Ich kann trotzdem klar, deutlich und bestimmt sein. Ja.
Ja. Vielen Dank an Sibylle, Lorenz und Maike für diese großartigen Fragen. Wir hoffen, dass wir die Fragen hilfreich beantworten konnten und freuen uns auf die nächsten Fragen. Hashtag Welpentrainer, Facebook, Instagram und Co.
Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Doch was ist, wenn es wirklich mal zum Ernstfall kommt und der Hund der Familie zum Beispiel das Kind beißt? Im Ernstfall würden die meisten Hundebesitzer ihre Hunde dann vielleicht auch abgeben. Katrin, wie gehst du mit einer solchen Situation um und was würdest du dir wünschen, damit Hund und Halter sich wieder näher kommen in so einem Moment? Und was mich auch echt interessiert, hast du das Gefühl, dass Hunde auch oft zu schnell abgegeben werden? Also, dass so eine Entscheidung zu schnell getroffen wird?
Das ist eine gute Frage. Es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal.
Das ist richtig.
Fangen wir mal, ich muss mich mal eben sortieren. Also Punkt Nummer eins, zu schneller Abgabe. Ich glaube, dass die Menschen sich hier in Deutschland es doch schwerer machen, als wir es verkaufen. Also ich habe ja viele Menschen, die hier stehen und ihre Hunde abgeben möchten. Ja, und die sind schon sehr verzweifelt. Da wird nicht einfach mal angerufen und hat gesagt, der hat geschnappt, ich will den abgeben, sondern die stehen hier, die weinen, die sind sehr, sehr verzweifelt und die haben echte Probleme und das tut denen auch weh. Ja, die machen das nicht gern. Grundsätzlich glaube ich, dass wir weitaus besser daran arbeiten könnten, wenn wir ein bisschen kynologisch fachgerechter, also hundegerechter, mal wieder erziehen würden. Das heißt, wir haben im Moment das Problem, dass wir über Konditionierung Verhaltensauffälligkeiten regeln wollen. Und das wird natürlich auch in ganz vielen Hundeschulen so verkauft.
Ja, ich will danke. Hier ja. So. Ich finde es gut, dass das mal jemand so klar sagt. Ich bin da komplett deiner Meinung. Erzähl ruhig weiter.
Ja, und das Problem ist einfach, dass diese Menschen ganz, ganz viele Hundeschulen aufsuchen, dort ganz viel Geld bezahlen und denen nicht geholfen wird. Und irgendwann sind die finanziellen Mittel erschöpft und die Leute sind höchstgradig enttäuscht und auch traurig und haben auch große, große Selbstzweifel. Und dann kommt noch die Gesellschaft dazu, die von allen Seiten Druck gibt. Das heißt, es kommt Druck vom Ordnungsamt, über die Gefahrhundeverordnung, dass nichts passieren kann. Wenn ich ein Kind habe, kommt Druck vom Jugendamt. Wenn da was passiert, dann komme ich als Eltern noch dran. Ja, dann kommt der Druck von der Gesellschaft, die sagt, man gibt nicht einfach einen Hund ab. Aber wenn ich dann in der Öffentlichkeit einen Maulkorb drauf tue oder den Hund Grenzen setze, werde ich in der Öffentlichkeit noch diffamiert. Ja, das heißt, da werde ich dann noch in der Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal dumm von der Seite angequatscht, teilweise beschimpft und dann trauen sich die Leute auch nicht mehr raus. Und dann kommen noch die Hundeschulen, die sich teilweise, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, echt überschätzen und sich dahinstellen und sagen, wir können das machen, lass ihn mal über eine Brücke laufen. Ja, und da ist einfach was, wo ich sage, hier wird nicht mehr hundgerecht gearbeitet, sondern wir bleiben in der Konditionierung hängen und bedienen uns nicht der 4 Quadranten. Also es gibt mehrere Bereiche, wie man einen Hund erziehen kann. Und es gibt nicht nur einen, den man ja beweihräuchern sollte, sondern man sollte wirklich auf jeden, man sollte jedes Hund-Mensch-Team sich angucken und sagen, was braucht das? Und ich finde auch nicht, dass wir als Hundeschulen uns entscheiden müssen, ob man rein positiv oder auch mal negativ arbeitet. Aber ja, das ist heutzutage der Fall. Und wir müssen uns entscheiden. Und wenn man positiv arbeitet, dann gehört man zu der Fraktion. Und wenn man negativ arbeitet, gehört man zu der Fraktion. Aber was ist denn, wenn ich in der Mitte stehe? Mhm. Und so haben viele Hundeschulen das Problem. Aber, und jetzt gehe ich noch eins weiter, die Hundeschulen haben die Wettämter hinten dran, die das auch vorgeben.
Ja, Du sprichst mir wirklich aus der Seele. Also es ist spannend zu hören. Ich sehe es genauso, ne? Individuelles Training und ein großer Werkzeugkoffer, ja, weil Hunde sind einfach sehr, sehr verschieden, ne? Und ich muss mir als Trainer auch einfach ehrlich sagen, kann ich mir so ein Problem jetzt zutrauen oder nicht? Und ich kann das leider auch nur bestätigen, dass es immer wieder Leute gibt, die frustriert sind und sehr, sehr viele Hundetrainer oder Hundeschulen ausprobiert haben und dann irgendwann auch aufgeben und dass das auch für den Hund nicht gerade so prickelt ist, ne? Auch diese ganze Geschichte da mitzumachen, ist an der Stelle auch klar, ja. So, wir sind so ein bisschen beim Thema Maulkorb, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Du hast auch gerade gesagt, ne, dass es für die Leute oft ein Problem ist, wenn sie denn ihren Hund an einen Maulkorb anziehen, draußen gehen, dass sie blöd angemacht werden, blöd angeguckt werden und die Leute sich fragen, was stimmt denn da mit denen nicht? Ist das, würdest du das auch teilen, dass viele Leute eben deswegen auch ein Problem haben? Also sie haben eigentlich ein problematisches Verhalten, Maulkorb wäre jetzt schon sinnvoll, aber es aus genau diesen Gesichtsgründen nicht machen wollen?
Ja, also ganz viele möchten keinen Maulkorb ihren Hund auftun, weil sie sagen, dann denken die Nachbarn, der ist böse. Mhm. Die denken, der denkt, der ist böse. Und dann habe ich nur Probleme bei uns im Dorf, bei uns in der Straße. Dann haben alle Angst davor. Und das ist ein Riesenproblem, auf jeden Fall. Ja, da lobe ich mir Wien. In Wien ist die Regelung entweder Maulkorb oder Leine. Da gehört der Maulkorb zum Stadtbild. Ja, ein gut sitzender Maulkorb ist wie eine Brille. Ja, der liegt nur auf der Nase auf und der Rest beeinträchtigt den Hund nicht. Ja, und das ist einfach so ein Punkt, der einfach ganz viel kaputt macht und dadurch die Menschen auch hindert, ihren Hund dementsprechend zu sichern und somit auch ein entspannteres Leben zu haben.
Ich glaube tatsächlich, dass viele auch denken, dass es eine Schwäche ist, wenn ich mit meinem Hund und einem Maulkorb rumlaufe und dass ich ja irgendwie versagt hätte und jeder mich dann irgendwie anguckt. Ich meine, ich habe ja hier auch einen Experten, einen Dobermann kopiert, da bin ich noch von oben bis unten tätowiert. Wenn ich den Maulkorb aufziehe, dann denken die, der hat sich einen Kampfhund gekauft, ne? Der will halt so ein Statussymbol haben.
Das ist ja einfach noch so eine geile Kette brauchst du noch, weißt du, für deine.
Beide Goldkette, ne?
Ich habe beide.
Ja. Carlos, der Kleine, kriegt auch einen. Aber es ist so, ich glaube, es ist viel so, wie du gesagt hast, man traut sich dann nicht mehr raus, weil alle Leute mit dem Finger auf dich zeigen, so, ne?
Ja, und die Frage ist ja nun wirklich, ist es so schlimm? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine Frau, ich freue mich eigentlich, wenn ich abends irgendwo lang gehe, wo ich mich nicht ganz so wohl fühle, freue ich mich eigentlich, meinem Schäferhund einen Maulkorb drauf zu tun, ja, und dann denke ich, ja, dann weiß ich, es macht jeder einen Bogen. Aber das will ja nicht jeder. Mhm. Also ich finde es nicht schlimm, dass wenn jemand denkt, dass ein Hund, also die älteste Funktion eines Hundes war die Wachfunktion und die Personenschutzfunktion.
Ja.
Ja. Und heutzutage will das keiner mehr.
Nee, genau, weil es einfach gar keinen Raum mehr hat in der Gesellschaft, ne? Und wie du es ja eben gesagt hast, es geht auch in den letzten Jahren einfach fatal in die andere Richtung, ne? Und ich glaube, dass das irgendwann auch vorbei sein wird, weil auch immer mehr Leute irgendwie verstehen und einsehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber das würde auch wieder eine neue Folge oder eine neue Podcast. Können wir uns irgendwann nochmal treffen oder so. Also mega spannend. Ich danke dir für alle Infos, dass du uns damit auch ein bisschen in dein Leben reingenommen hast. Wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank für deinen Input und danke, dass du heute dabei warst.
Dankeschön.
Gerne, gerne.
Maulkorb bzw. verhaltensauffällige Hunde, das war heute unser Thema. Wir sind so ein bisschen abgedriftet Richtung verhaltensauffällige Hunde, was ich aber auch extrem spannend fand. Ganz großartiger Gast heute.
Definitiv.
Also da hätte ich jetzt noch stundenlang zuhören können. Ne? Die hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Und was nimmst du mit?
Also erstmal nehme ich mit, dass ich hoffe, dass wir die nochmal als Gast haben, weil da sind einige Themen jetzt auch außerhalb gerade nochmal so. Wir haben nochmal ein bisschen länger mit dir gequatscht. Super, super geil und ich glaube, die hat dich vor allem auch in vielen Sachen bestätigt und auch, glaube ich, den Zuhörern hier die Angst vor dem Maulkorb genommen, dass es einfach ein wichtiges Tool ist, vor allem um die Sicherheit des Hundes zu stärken, um Begegnungen oder allgemein vieles zu trainieren mit dem Hund, um die Probleme zu lösen. Und egal, ob die Gesellschaft findet, dass es irgendwie komisch ist oder man Angst vor dem Maulkorb haben muss, scheiß drauf, machtet, weil am Ende des Tages tut eurer Beziehung gut und eurem Hund gut und irgendwann wird er dann keinen mehr tragen müssen.
Ich denke auch, dass das ein klares Fazit heute von uns war, von dieser Folge. Wir sind also pro Maulkorb, macht es auch bei kleinen Dingen, es schadet nicht. Der Hund sieht sich da nicht selber und denkt, ey, was ist denn mit mir los? Ja. Ne? Aber eine gute Gewöhnung, die ist natürlich wichtig. Mario aus der Redaktion ist wieder bei uns und hat uns ein hoffentlich lustiges und unterhaltsames Spiel mitgebracht. Mario, was spielen wir heute?
Ich gehe davon aus, in unserer heutigen Spielrunde spielen wir eine Runde Mein Hund hat noch nie. Dabei decken wir peinliche, lustige und spannende Geschichten über eure Hunde auf.
Wie konsequent wir sind wahrscheinlich, ne?
Wir müssen ehrlich sein.
Ja. Könnte durchaus sein.
Ja, ja.
Dabei startet jeder Spieler mit 5 Leben, die von den 5 Fingern einer Hand verkörpert werden. Immer wenn eine Aussage auf einen von euch zutrifft, verliert man ein Leben. Wer kein Leben mehr hat, klar, hat verloren. Wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. Also, André fängt an mit dem Satz, mein Hund hat noch nie.
Mein Hund hat noch nie innerhalb eines Gebäudes gepinkelt.
Ja, da geht jetzt Finger runter, ihr seht es nicht, aber tatsächlich da heute hat man das ein oder andere Mal markiert. Da hat er noch ein kleines Problem mit anscheinend, weil er hier auch viele Hunde riecht. Es tut mir leid, aber das ist er halt, ne?
Aber hast du alle Finger runter?
Ja.
Ja? Dein Hund hat noch nie gepinkelt? Kuba?
Oh, fuck. Ach,
okay, also ich sehe...
Warte. Nee, du hast ja völlig recht. Da hätte ich mir auch vorher überlegen
können. Die Frage ist ja der Kuba, gewählt, ne?
Der ja, jetzt merke ich es auch. Ne? Nee, stimmt gar nicht. Der Kuba auch hier in dem gleichen Gebäude übrigens.
Ach, deswegen markiert Pablo aus.
Ja, okay, er ist
sicherlich nicht an den
Stellen. Hat Pablo ausgelöst, aber, ja. Hat er auch schon mal gemacht. Ich habe es aber auch weggemacht. Ne?
Das ist wichtig.
Das ist absolut wichtig.
So. Ihr habt noch 4 Leben. Flo.
Mein Hund hat noch nie Essen vom Tisch bekommen.
Ja, bin ich raus. Ne? Das habe ich auch schon oft erzählt hier.
Ja, also, aber schon erzählt.
Pizzarand ist Standard, da sitzt der neben mir und bettelt wie die Hölle. Aber nochmal, für mich ist es kein Problem. Ich mag das, ich genieße das, wir beide genießen das. Von daher nehme ich hier mit Stolz einen Finger runter.
Ja. Ich nehme auch einen Finger runter. Oh, 3. Vor allem seit Pablo da ist und wenn Carlos es nicht sieht, dann kriegt er auch mal, hat auch heute auch ein kleines Stück Pizzarand bekommen von meinem Gast hier gegenüber. Gast sag ich schon, von meinem Partner hier gegenüber. Aber er durfte und ich finde das auch nicht schlimm. Vor allem, wenn die es vertragen, warum nicht? Mhm. Meinen Pizzarand essen wir nicht so gerne, ne?
Ihr wisst schon, am Ende sollte jemand dieses Spiel gewinnen, ne?
Ja.
Also, ja, was haben wir
machen? Kommt auf die Frage an. Okay.
So, jetzt bin ich dran, ne?
Mhm.
Mein Hund hat noch nie einen Menschen bestiegen. Also du weißt, was ich meine, angerammelt, kann man auch sagen. Ne? Das machen ja viele, das hat meiner noch nicht.
Haben beide schon gemacht, tatsächlich.
Beide.
Pablo und Carlos in der Pubertät, ganz normal, dieses Rammelverhalten. Und Pablo noch nicht, nur Carlos tatsächlich.
Ja, gut, zählt trotzdem. Also
nicht, ja.
Zählt trotzdem,
klar.
Ja, ja.
Du also, nicht, ne? Flo hat noch 2 Finger.
Deiner noch nie? Auch nicht als Welpe oder so früher?
Keine Ahnung. Ich zähle ja ab da, wo er bei mir ist.
Nee,
ne? Dann hat er das noch nie gemacht.
Warte.
Jetzt weitet das mal nicht hier zu weit raus. Ne? Ja.
Mein Hund hat noch nie die Biege gemacht. Also ist abgehauen.
Hm. Ja, da muss ich jetzt einen Finger runternehmen. Ne?
Ich hab das halt, die Wahl.
Wo habe ich das denn erzählt? Habe ich das hier im Podcast
kann auch sein, erzählt?
Ja. Nee. Nee, nicht im Podcast. Ich habe da, das war ein anderes Format bei Social Media. Da habe ich es aber verraten.
Ja, möchtest du mal erzählen?
Ja, den mache ich auch mit Stolz. Da hatte ich ihn auch noch nicht so lange. Also, ach, selbst wenn. So Hundetrainer sind auch nicht perfekt. Was hat er gemacht? Wir waren im Campingurlaub im Wohnwagen mit so einem Vorzelt und irgendwann so nach dem Frühstück dachte ich so, immer, wo ist eigentlich der Hund? Da war der nicht mehr da. Der hatte sich irgendwie selbstständig gemacht und war irgendwo auf dem Campingplatz unterwegs und hat mal die Leute besucht. Und irgendwann kam dann so eine Frau mit ihm so am Halsband. So, Entschuldigung, ist das Ihr Hund? Ich sage, ja, ist richtig. Ne? So. Und dann einen Tag später habe ich ihn nochmal getroffen, irgendwo beim Spülen. Und dann sagt die so, hör mal, bist du nicht der Hundetrainer aus dem Fernsehen? Ja, ja, geil, geil. Ne? Das war richtig super. Ne? Aber der ist mir abgehauen, ja. Aber
ja, passiert.
Ist gut gegangen.
Ist, wie gesagt, habe ich auch schon mal erzählt, als Pablo mir mal abgehauen ist, ist seitdem zum Glück nicht mehr vorgekommen und kommt auch hoffentlich nicht mehr vor, weil es schon Schock.
Ist unangenehm.
Ist auch sehr unangenehm, ja. Definitiv.
Du hast noch einen Finger jetzt.
Ja.
Ja.
Genau, du hast noch 2 Finger oben, ja. Okay. Jetzt könnte es zur Neige gehen.
Mein Hund hat noch nie eine Beißerei angefangen.
Eine Beißerei noch nicht? Ja, aber schon.
Ja, warte.
Gebissen haben sie sich nicht, aber der ist schon auf den Hund draufgegangen, Pablo, ja. Muss ich schon sagen. Nicht gebissen, ja,
aber schon Stress,
draufgestiegen.
Stress,
ja, Stress, draufgestiegen. Stress, gebissen noch nie.
Okay.
Da kann ich keinen Finger runternehmen.
Na gut, dann bist du dran.
Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, aber mein Hund hat mich noch nie vom Fahrrad runtergezogen.
Du, ey. Du weißt es doch ganz genau. Ja, gut. Da habe ich noch einen Finger. Kuba und ich haben uns mal beide übelst lang gemacht. Ja. Und das war nicht schön. Das war auch mein Fehler. Wir waren sehr schnell unterwegs. Und es war sehr hügelig.
Ja, das kann passieren.
1-1. Hast du jetzt geschickter Schachzug hier von dir? Das wusstest du doch ganz genau.
Dir ist noch nichts passiert dergleichen?
Nee, ich bin tatsächlich noch kein Fahrer mit Dingen. Also wenn, würde Carlos vorne im Körbchen reinkommen und nicht nebenher laufen. Da hatte ich nicht die Kondition für.
Okay, 1-1, jetzt gilt's. André, mein Hund hat noch nie.
Jetzt überlegt er, was hatte ich schon alles im Podcast erzählt?
Mein Hund hat noch niemals Barf von mir bekommen. Also wurde gebarft.
Nee.
Deine auch nicht?
Nee.
Ach, ich dachte, das hättest du am Anfang mal gemacht.
Barf noch nie. Also klar, habe ich schon mal gekocht, Schonkost, aber es ist jetzt kein Barfen, ne?
Schonkost, nee, Schonkost kann man nicht zählen. Kann man nicht zählen. Nee. Nee, okay, hätte ich gedacht, dass du das mal gemacht hättest. Ja gut, nee. Dann bist du wieder.
Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber dann würde ich aber auch einen Punkt verlieren. Aber vielleicht haben wir dann Gleichstand. Ich poker jetzt einfach mal. Mein Hund hat noch nie eine Person markiert. Ist jetzt schon mal passiert?
Mein aktueller Hund. Mein aktueller Hund ist Kuba und der hat es noch nicht gemacht.
Mein aktueller Hund hat es schon gemacht. Pablo hat mal eine Dame markiert. Ja.
Ja.
Das heißt, ich dachte, vielleicht ist es ja auch passiert. Schade. Ja,
nicht mit Kuba, aber ist hier. Vorher schon. Ja. Ja, das gab es schon. Okay, das heißt
unangenehm,
aber,
oder?
Das ist unangenehm, aber unangenehm ist auch für dich, dass du mal wieder verloren hast.
Aber da bin ich heute gerne.
Und dich selber reingeritten hast.
Ja, das muss man auch sagen. Ich wollte unentschieden erzielen, vielleicht dachte
ich
jetzt.
Ja, du bist ein Taktikfuchs, das weiß ich ja, ne? Aber war nicht. Leider sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Sehr schön und cool, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Und in 14 Tagen geht's wie immer weiter mit einem neuen Thema. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Also bis bald.
Tschüss.
Tschüss.